So, und da sind wir auch schon bei unserem Predigttext aus Offenbarung 5, die Verse 1 bis 14. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sang ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel tausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ich kann mir so ein klein bisschen vorstellen, nur ein wenig vorstellen, wie unsagbar erschüttert und überwältigt Johannes war, weil er als würdig befunden wurde, dieses Endzeitgeschehen verfolgen zu dürfen. Leben wir denn in der Endzeit? Ja, das ist so. Leben wir in der Zeit der Siegel, der 7 Siegel? Ich denke nicht. Aber wenn wir das politische Geschehen deuten, dann erleben wir eine Wehe, die sich meines Erachtens nach, wenn ihr mich fragt, im nahen Vorfeld der Gerichtssiegel abspielt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die richtige Haltung haben in dieser alles verändernden Zeit. Ich denke, es werden viele Veränderungen nach Corona kommen, und wir können und sollen das biblisch deuten und auch geistlich damit umgehen, indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und es herrscht in unserer Gesellschaft Angst, Verunsicherung bis zur Panik und auch unter Christen. Das muss nicht so sein, das soll auch nicht so sein. Wenn wir auf Jesus schauen, lehrt er uns Vertrauen und aus einer Haltung des Sieges zu leben, und das ist wichtig. Das entspricht nicht unserer natürlichen Lebenshaltung. Wir sind eher das Gegenteil, ängstlich bis panisch. Es fällt uns schwer zu vertrauen, und wir sind dermaßen stur, sodass ich den biblischen Vergleich mit den Schafen sehr gut verstehe. Denn Schafe sind auch stur. Die muss man antreiben in die richtige Richtung. Die machen das nicht von allein und verstehen es auch nicht. Der ein oder andere war bestimmt schon mal im Theater, davon gehe ich mal aus. Und als der Vorhang gelüftet wurde und man mit hineingenommen wurde in das Geschehen, in die überraschende Handlung und dachte sich, wow, toll, ich habe hier definitiv die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Das ist ja voll abgefahren. Das ist sicherlich ein schwaches Beispiel, wie alle Beispiele, die versuchen, das Geschehene, was ich eben vorgelesen habe, zu kommentieren. Denn das, was Johannes sah, war ja kein Schauspiel in dem Sinne, sondern real und spannender als alle Actionfilme zusammen. Ja? Das hier war Realität und hatte grandiose Auswirkungen im Himmel und auf der Erde. Warum? Die Frage, die hier gestellt wird in diesem Abschnitt, ist eine absolut grundlegende Frage und eine alles entscheidende Frage. Die Frage, die hier gestellt wird, ist, wer hat die Herrschaft? Wer herrscht? Wer hat die Macht über alles? Wir müssen uns das mal vor Augen führen. Also, das Buch war in Gottes Hand. Es lag also nicht daneben. Gott musste es nicht aufheben. Es war in Gottes Hand. Und Gott selber, der König über Himmel und Erde, der alles erschaffen hat, hatte es in der Hand. Dann kommt der Engel und fragt, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es ansehen. Also, ich würde jetzt aus menschlicher Sicht kommentieren, also Gott, du hast es doch in der Hand, mach es doch einfach auf. Du kannst doch alles. Warum lässt du so eine Frage zu? Du hast alles geschaffen. Du bist allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Öffne doch bitte das Buch. Wenn nicht du, wer dann? Und Johannes weinte. In Vers 4 lesen wir das. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Warum weinte er? Johannes spürte und verstand, dass es hier um das Wesentliche geht, bei dieser Frage. Wer ist würdig? Es ist die Frage nach der Herrschaft über die Welt, die Menschen, die darin leben, über alles in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Frage, die wir uns auch stellen, auch ohne diese Stelle, die wir uns automatisch sofort stellen, wird Gott eingreifen in die Geschichte der Menschheit? Oder wird er sie einfach sich selbst überlassen? Den zerstörenden Mächten, den abgrundtiefen Folgen der Sünde, ihren eigenen egozentrischen Wünschen und ihren falschen Entscheidungen. Was auch bedeutet, wird Gott die Menschen und diese Welt dem Herrschaftsbereich des Teufels samt den Dämonen überlassen? Hat vielleicht der Durcheinanderbringer, der Feind Gottes, der die Menschen in den Abgrund treibt, gewonnen? Oder ist Gott der Sieger, der König und Herrscher? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und er fragt sich, Johannes fragt sich, wie soll es mit dieser Welt weitergehen? Gibt es denn überhaupt noch eine Hoffnung für die Menschheit? Wenn selbst im Himmel so eine Frage gestellt wird, ob Gott in das Weltgeschehen eingreift oder ob er uns selbst überlässt. Denn wenn eine solche Frage gestellt wird, dann ist es auch immer möglich, diese Frage negativ zu beantworten, dass Gott nicht eingreift. Also, dass niemand da wäre, der die Siegel öffnen kann. Und das wäre wirklich schlimm. Aber dann kommt der Trost Gottes in Form eines Engels. Vers 5, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Schau hin, Johannes. Wenn Gott so etwas sagt, dann öffnet er auch unsere Augen und in diesem Fall die Augen des Johannes. Da wird der Vorhang seines Herzens aufgerissen und er sieht etwas Widersprüchliches. Ein Löwen, das ist der Löwe von Juda. Und Johannes war Jude. Ihm fiel sofort der Segen des Jakobs für seinen Sohn Juda ein. Juda ist ein junger Löwe. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das der Held oder Shiloh genannt, was den Messias als Friedefürst meint, komme und ihm alle Völker anhangen. Also Gott wird hier als Herrscher vorgestellt, der in Würde, in Kraft und Macht regiert, sodass ihm keiner widerstehen kann. Der Jesus wird sein Friedensreich aufrichten und das erfüllen, wonach sich das Volk Israel so lange gesehnt hat. Denn sie haben den Messias immer als Löwen, als König, als Kriegsherr, als Überwinder erwartet und gesehen. Das war ihr Bild von dem Messias, der kommen sollte, der seine Feinde in die Knie zwingt und Israel Recht schafft. Und das wird Gott tun am Ende der Zeit. Er kommt als Löwe von Juda. Er wird sich über das Volk Israel erbarmen und ihr Geschick in der letzten Zeit wenden. Gott gibt sein Volk niemals auf. Und er tut alles, damit sie gerettet werden. Gott wird auch sein Volk des alten Bundes sammeln und ihnen Recht verschaffen vor der gesamten Welt. Es gibt kein Volk, das so verachtet, verfolgt und gehasst wird und wurde wie Israel. Weil Jesus ein Jude war und er dieses Volk Israel so sehr liebt. Er wird mit diesem Volk zum Ziel kommen und es vor allen Menschen erhöhen und Israels Gebete erhören. Israel wird erhöht sein vor allen Völkern. Und in der Endzeit ist es so, dass sich alles dramatisch zuspitzt. Das Böse manifestiert sich immer deutlicher und zeigt seine schreckliche Fratze. Der Feind versucht, die Kontrolle über die gesellschaftlichen Systeme und die politischen Strukturen zu bekommen. Und er wird diese Welt samt Milliarden von Menschen, er würde diese Welt samt Milliarden von Menschen in Anarchie, Zerstörung und Gottlosigkeit führen und in den Abgrund der Hölle ziehen. Das sieht Johannes sehr klar, deswegen weint er. Er sieht, dass wenn nicht jemand kommt, der voller Erbarmen und Mitleiden mit uns Menschen ist, aber auch so stark, um dem Feind und seine Pläne zunichte zu machen, alles verloren wäre und die Zukunft der Menschen im Chaos des Feindes versinken würde. Und hier ist die gute Nachricht. Das Buch der Offenbarung ist nicht eine Erzählung von Gottes Rachsucht, sondern Gott ist immer noch Barmherzigkeit, Liebe und Gerechtigkeit und so verhält er sich auch. Jesus hat dem Feind die Endzeit, also die Zeit, in der wir leben, aus der Hand gerissen. Nicht Chaos, nicht Anarchie und der Feind haben das letzte Wort, sondern der Gottkönig Jesus Christus. Gott gibt uns Menschen nicht auf, sondern will immer noch, dass wir gerettet werden, dass alle Menschen gerettet werden. Und in Römer 15, Vers 12 finden wir diese Formulierung der Wurzel Isais wieder. Es wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nation zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Also hier geht es nicht nur um das Volk Israel, sondern um Jesu Herrschaft über alle Völker auf dieser Erde. Für diejenigen, die ihm vertrauen und ihm folgen, ein komplett neues System, das Reich des Gottkönigs Jesus Christus, zur Vollkommenheit gebracht in Offenbarung 21, die Vollendung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Jesus eingesetzt durch seinen Vater, daher auch die symbolische Handlung, der Vater hatte das Buch in seiner Hand und nur Jesus konnte es aus der Hand des Vaters nehmen und empfangen. Und dann sah Johannes noch etwas anderes. Neue Genfer Übersetzung, Vers 6, lese ich jetzt mal. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen, und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist, und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. In der Mitte, da wo der Thron war. Und hier wird eine wunderschöne, gewaltige Aussage gemacht. Das Lamm in der Mitte des Throns, Gott selber handelt, weil keiner das Problem mit der Sünde lösen kann. Niemand ist außerdem der Bosheit und der Niedertracht und der Macht des Feindes gewachsen. Keiner kann das. Außer dem Lamm Gottes, das aus der Mitte des Thrones hervorkommt, direkt aus dem Herzen Gottes entsprungen. Dieses Lamm drückt die tiefste Herzenssehnsucht Gottes nach Versöhnung zwischen Gott und Mensch aus. Gottes Sehnsucht nach uns, nach dir, nach mir. Und den Wunsch Gottes, all die herrlichen Segnungen und Geschenke, die er für uns Menschen hat, auszuteilen. Und dieser Welt, auf dieser Welt, in der Wunsch nach Gerechtigkeit. Das Lamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt und deswegen geschlachtet wurde. Ist Gottes Antwort auf deine Gebete und dein Schreien nach Gerechtigkeit, auch für deine persönliche Situation. Egal, wo du stehst. Egal, welche Probleme du gerade hast, ob es familiäre Probleme sind, ob es Eheprobleme sind, ob du denkst, da geht überhaupt nichts mehr weiter, vielleicht Probleme am Arbeitsplatz oder du leidest gerade unter Corona und denkst, das erschlägt mich, warum muss das nur alles sein? Man wird depressiv, man wird unsicher und man wird dann auch irgendwo in gewisser Weise ungläubig. Ja? Und das Lamm Gottes ist die Antwort auf deine persönlichen Gebete nach Gerechtigkeit. Aber nicht nur das, auch darüber hinausgehend, die Schreie der versklavten und gefolterten Menschen in Nordkorea. Die verzweifelten Rufe der Frauen, die vergewaltigt werden, die in Prostitution verkauft werden. Die Einsamkeit der alten Menschen in den Pflegeheimen. Das Irrewerden der Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Und so weiter und so weiter. Das Lamm ist die Antwort. Gott nimmt die Fäden in die Hand, auch in deinem Leben, wenn du ihn lässt. Das Leid, der Schmerz, die Depression ist nicht die letzte Antwort. Nicht in deinem Leben und auch nicht in der Geschichte der Welt. Jesus ist der Anfang und das Ende. Das ist die gute Botschaft der Offenbarung. Er ist der Sieger. Nicht der Feind hat das letzte Wort und darf tun, was er will. Auch jetzt nicht. Wir denken, wir sind ausgeliefert. Viele Menschen haben das Gefühl, sie sind ausgeliefert. Dieser Krankheit gegenüber oder den Politikern gegenüber. Oder was weiß ich, ja, da wird etwas mit uns gemacht, wir können es nie, wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Andere manipulieren und kontrollieren uns. Das empfinden sehr viele Menschen. Aber nein, nicht der Feind hat das letzte Wort und darf tun, was er will, sondern jetzt nimmt Jesus deine und meine Zukunft, aber auch die Geschichte der Menschheit in seine Hände und er richtet sein Reich unwiderruflich auf und niemand kann es rückgängig machen. Niemand, kein Politiker, kein Staatsmann. Keiner, der denkt, er hat die Macht, nicht die Reichen. Niemand kann es rückgängig machen. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sieger. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder proklamieren über unsere Situation und über der Situation auch hier in Deutschland. Jesus ist der Herr. Und wir erleben diese Wehe, diese Corona-Krise. Uns ist noch nicht die Eröffnung des ersten Siegels. Aber diese Welt liegt in Wehen und die negativen Veränderungen sehen wir in den letzten 15 Jahren sehr deutlich. Es wird ja immer enger. Ja? Es wird immer enger. Die Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes. Jetzt fordern Politiker die Aufhebung des Paragraphen 218, also Abtreibung bis zum 9. Monat. Behinderte Kinder werden immer schneller und öfter abgetrieben, als ob sie kein menschliches Leben wären. Der Wert des Menschen wird nicht mehr wahrgenommen. Wir sind aber nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Und deswegen fand ich das so schön, deine Einleitung. Das Wort Gottes, wir müssen aufpassen, mit was wir uns füttern. Mit den Negativnachrichten permanent über Corona, über was weiß ich was. ja, von morgens bis abends Corona, da wird man ja verrückt. Diese Massenhypnose, was soll das? Wir sollen das Wort Gottes in uns aufnehmen und dadurch auch eine geistliche Haltung haben und eine biblische Sicht der Endzeit, in der wir leben. Und das geschieht eben durch das Wort Gottes. Ja. Und die Medien erzählen uns was ganz anderes. Ja. Da laufen die schlimmsten Sachen, aber auch gerade zur Zeit ein Horrorfilm nach dem anderen, eine Vergewaltigung nach der anderen, sogar Pädophilie wird gezeigt, Pornografie. Das sind alles Auswüchse davon, dass das Christentum mit seinen Werten in unserer Gesellschaft auf dem Rückzug ist und der antichristliche Geist auf dem Vormarsch. Und je mehr das Christentum an Einfluss verliert und die biblische Botschaft nicht mehr gehört wird, desto mehr bewegt sich unsere Gesellschaft dem Abgrund entgegen. Das ist so, Leute. Das sind mahnende Worte, die ich euch anhand der Bibel belegen kann, aber auch anhand der Geschichte. Was sagt uns Offenbarung 5? Das Kapitel will uns Mut machen. Lass dich durch die negativen Nachrichten, ja, durch diese Massenhypnose, permanent negative Dinge nicht entmutigen. Schau, wo du stehst. Nimm deinen Stand ein. Da versucht der Feind uns die Hoffnung, ja, und das Vertrauen auf das Wort Gottes zu rauben. Das ist nicht die geistliche Realität eines Christen. Wir haben Zusagen, wir haben Verheißungen und wir sehen Jesus, der das Buch aus der Hand des himmlischen Vaters nimmt. Jesus ist der Herr über die Endzeit. Er lässt nicht einfach zu, dass der Feind die ganze Welt in den Abgrund zieht, sondern er ordnet die letzte Zeit. Jesus hat das Wort und er guckt, dass Erweckung geschehen wird. Ich bin sicher, es werden sich noch Millionen über Millionen Menschen bekehren. Und das geschieht auch. Warum soll das nicht hier in Deutschland geschehen? Das ist möglich. Und es ist immer dort Erweckung geschehen, wo nichts war, wo Wüste war, wo Steppe war, wo man dachte, es geht nichts. Genau da sind Durchbrüche passiert. Ob in Lateinamerika, ob in Asien, überall kannst du das sehen, anhand der Kirchengeschichte. Und natürlich kommen Gerichte auf uns zu. Aber Gottes Gerichte sind gut und gerecht, auch wenn sie uns erstmal als hart erscheinen. Und sie sind es auch. Aber viel schlimmer wäre es, wenn Gott uns einfach uns selbst oder dem Feind überlassen würde. Überlegt euch das mal, was das bedeuten würde. Wir leben in der Endzeit und die Welt ist in den Wehen. Ja, es wird schwierig werden, aber Gott ist am Ruder. Ich glaube nicht, dass wir als Christen als Couch-Potatoes überleben werden, die Endzeit. Das denke ich nicht. Ich denke, wir müssen unseren Platz einnehmen. Ja? Ich denke, wir müssen wirklich geistlich reagieren. Ich denke, wir müssen wieder lernen, mit dem Wort Gottes zu leben, ja, und auch wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein, von ihm empfangen und uns stärken zu lassen. Jesus hat den Sieg über die Welt errungen. Und Gott hat auch dein Leben in seiner Hand. Und wenn er der Herr über dein Leben sein darf, dann macht er alles gut. Und schafft im Chaos deines Lebens vielleicht seinen Frieden und seine göttliche Ordnung, die wohltuend sind für dein Herz und die einfach nur gut tun, für deine Seele, für deinen Leib. Du musst ihn aber dazu einladen und du musst dir die Zeit dafür nehmen. Das ist kein Selbstläufer, sondern Gott will gebeten sein. Und mir fällt gerade ein, die Gemeinde zu Laodicea, von der ich neulich erzählt habe. Da ist eine Sache ist mir so bewusst geworden, bei allen 6 Gemeinden, ich sage jetzt nicht, dass es hier so ist, ja, ich sage nicht, dass ihr die Gemeinde Laodicea seid, aber einfach um das deutlich zu machen, bei allen 6 Gemeinden spricht Jesus davon, dass er in der Gemeinde ist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei der Gemeinde Laodicea Jesus nicht in der Gemeinde ist, sondern er steht vor der Tür und klopft an. Das hat mich erschreckt, das hat mich schockiert. Es ist möglich, als Gemeinde, und egal welche Gemeinde das ist, ein Ritus zu haben, Aber Jesus steht vor der Tür. Das hat mich erschreckt, ich sage es euch ganz ehrlich. Ja. Und Gott will eingeladen werden. Jesus will mit hineingenommen werden. Ja. Er will der Herr sein. Über unser Leben, ja, über unsere Familie, über unsere Ehe, über unsere Gemeinde, über auch hier in Deutschland dürfen wir Jesu Sieg proklamieren. Das ist wichtig, dass wir das tun. Uns darauf stellen, dass Jesus der Herr ist, dass er der Gottkönig ist, dass Jesus das letzte Wort hat, nicht nur das letzte. Er ist das Wort. Und Jesus hat alles in seiner Hand. Lasst uns das nicht vergessen, es ist nicht die Angela Merkel, die es in der Hand hat. Es ist Jesus Christus. Ja? Und egal was es ist, deine Ehe, Familie, deine Finanzen, deine Arbeitsstelle, deine Gesundheit. Gott will mit seinem heiligen und friedenbringenden, ordnenden Geist hineinkommen und dir persönlich dienen und dir begegnen. So sei ermutigt heute Morgen, wenn du die Schwierigkeiten siehst, vielleicht in deinem Leben, vielleicht erschlägt es dich gerade, wenn du die Nachrichten hörst. Sei ermutigt, Jesus hat den Sieg, Jesus ist der König. Jesus ist der König über diese Welt, Jesus ist der König über den Feind. Jesus ist der König über die Politiker und nicht die Umstände und nicht Menschen. So, und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, so erwarte einfach, dass Jesus dir begegnet. Und wenn es da Bereiche gibt in deinem Leben, dann nimm ihn mit hinein, dann bitte ihn einfach, dass er da hineinkommt. Und er wird es tun, er wird die Situation ändern. Jesus hat die Macht, alles zu verändern, alles. Und er will es auch tun, aber Jesus will von uns gebeten sein. Er ist ein Gentleman und er lässt uns unsere Freiheit. Aber wenn wir ihn einladen, dann erleben wir den Unterschied, den er macht. Amen? Okay, lass uns noch kurz beten.